Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling hier im Freien Senderkombinat Hamburg auf 93,0 MHz oder auf im Internet als Livestream überall auf der Welt. Genau, hier ist die Sendung Recycling. Heute mit dem Titel Police Brutality is not a Crime über Faschismus in der deutschen Polizei. Und wir sprechen in unserer Sendung mit Eiko Kempen über sein Buch. Und bevor wir hier starten, machen wir den obligatorischen Live-Technik-Check und ob mich alle am Telefon dann auch gut hören können. Könnt ihr einmal kurz was sagen?
Ja, hallo gut. Und guten Abend.
Sehr schön. Dann starten wir kurz nochmal mit unserer Recycling-Ankündigung. Genau, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, dass wir am 5. April 2021 heute senden. Und genau, eine kurze Einstimmung durch unsere Ankündigung. Angefangen beim Fall Uri Jalloh über das Racial Profiling auf Hamburg St. Pauli bis hin zum NSU 2.0. Dies sind nur einige der vielen Fälle, die darauf hindeuten, dass rechte und rechtsradikale Einstellungen im deutschen Polizeiapparat Kontinuität haben. Wir sprechen mit dem Journalisten Eiko Kempen über sein am 9. April 2021 erscheinendes Buch Auf dem rechten Weg, Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei. Er recherchiert seit mehreren Jahren mit kritischem Blick zu den Themen Polizei und Rechtsextremismus. Für sein Buch hat er mit Menschen gesprochen, die Opfer rassistischer Polizeigewalt wurden. Er interviewte aktuelle und ehemalige Polizisten, Polizeiforscher und Ausbilder. Er besuchte Polizeischulen, war bei Einsatztrainings mit dabei und verfolgte Gerichtsprozesse gegen Polizisten. Herausgekommen ist eine Bestandsaufnahme dessen, was seit Jahren berichtet, viel zu oft ignoriert und immer wieder vergessen wird. So heißt es teilweise im Klappentext zu seinem Buch. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, Eiko, dass du heute unser Studiogast bist. Und genau, wir hatten ja schon in jetzt der Ankündigung, hatte ich ja schon gesagt, dass du ein Buch geschrieben hast und genau, vielleicht magst du einfach erstmal so ganz grundsätzlich dich vorstellen und eben nochmal quasi sagen, was da dann eigentlich in dem Buch so verhandelt wurde, um so ein bisschen in das Thema gemeinsam reinzukommen.
Okay, ja. Also ich bin freier Journalist. Ich arbeite derzeit größtenteils für das Fernsehen mittlerweile. Für Monitor habe ich ein paar Beiträge mitmachen dürfen. Schreibe sonst auch noch für Zeitungen, Zeitschriften manchmal. Und habe jetzt auch innerhalb der letzten 2-3 Jahre relativ viel zur Polizei recherchiert. Das hat sich teilweise einfach so ergeben. Teilweise war es auch einfach so, dass das Themen waren, die mich interessiert haben. Und Ende oder Mitte letztes Jahr habe ich dann angefangen, das alles mal so zu sammeln und das jetzt so für so eine Art Buchprojekt zusammenzustellen. Weil ich gemerkt habe, dass es jeder weiß, dass es dieses Thema gibt. Das Thema wird seit Jahren diskutiert. Es wird auch immer mal wieder was gemacht. Es kommen immer wieder einzelne Fälle hoch. Und gerade im letzten Jahr fing es ja an, dass dann Menschen angefangen haben, so Einzelfallkarten zusammenzustellen. Aber so einen größeren Überblick, der einen vielleicht nochmal so vor Augen führt, wie groß dieses Problem oder wie groß die Dimension dieser Frage überhaupt ist, das gab es bisher nicht. Und das war das, woran ich mich dann einfach versucht habe. Und basierend teilweise auf fremden Recherchen, also auch auf teilweise bekannten Fällen. Also da gab es ja eine wirklich sehr, sehr gute Vorarbeit, insbesondere zu solchen Fällen wie Uri Jalloh, der rassistischen Ermittlungsarbeit im NSU etc. Also sowas ist ja letztendlich bekannt, aber bisher gab es noch nicht zwischen zwei Buchdeckeln so, dass man das dann zum Beispiel auch mal einem Innenminister in die Hand drücken konnte und sagen konnte, hier hast du mal 200 Seiten, liest du erstmal durch und vielleicht sehen wir danach nochmal darüber, ob man da nicht doch mal genauer hingucken sollte. Das war so der ungefähre Entstehungsprozess des Ganzen.
Genau, magst du vielleicht noch so ein paar von deinen zentralen Ergebnissen uns vorstellen?
Ja, also das, das größte Erkenntnis des Ganzen ist vor allem, dass das nichts Neues ist. Also wir haben jetzt letztes Jahr ja vor allem unter diesem Gesichtspunkt, dass wir den Mord an George Floyd in den USA wirklich alle auch gesehen haben, weil es da zum ersten Mal diese 8 Minuten, 46 Sekunden Video von rassistischer Polizeigewalt gab, die das so eindrücklich vor Augen geführt haben, dass auf einmal auch in Deutschland darüber diskutiert wurde. Und letztendlich ist das aber alles nichts Neues. Wir haben seit mehreren Jahrzehnten natürlich immer wieder diese Fälle, dass Polizeiskandale hochkommen, sei es dann in Hamburg, vor allem der Hamburger Polizeiskandal in den 90ern. Es gab in den Anfang der 90er in Berlin, Brandenburg etc. ganz, ganz viele Vorfälle, die damals Schlagzeilen gemacht haben. Das wird dann alles relativ schnell wieder vergessen und letztendlich werden diese Fälle seit Jahren in einer mehr oder weniger ähnlichen Weise verhandelt. Also man hat mehr oder weniger feste Muster, wie das passiert. Also es ist so ein Fall von vor. Polizisten verhalten sich in irgendeiner Weise rassistisch oder werden auch möglicherweise in Verbindung mit Rechtsextremen enttarnt. Das wird in dem Fall, dann wird das einmal politisch verurteilt. Je nach Verfehlung werden diese Beamten auch aus dem Dienst entfernt und dann wird dieses Problem auch erstmal wieder als erledigt angesehen. Möglicherweise wird das Umfeld dieser Beamten kritisiert, also dass möglicherweise auch Kollegen geschwiegen haben, obwohl sie das bewusst haben. Letztendlich passiert aber auf einer politischen Ebene relativ wenig. Und das trotz dessen, dass wir die Erkenntnisse, die wir eigentlich jetzt im letzten Jahr diskutiert haben, auch schon beispielsweise 1994, 1995 im Abschlussbrief zum Hamburger Polizeiskandal gehabt haben. Und das ist letztendlich so die zentrale Erkenntnis. Es sollte eigentlich keinen überraschen, dass wir irgendwie über dieses Thema reden müssten. Und trotzdem tun wir es nicht in der Weise, wie wir es eigentlich machen sollten. Weil die Polizei ja natürlich eine sehr, sehr hohe Bedeutung hat in unserer Gesellschaft, weil sie sehr viel Macht hat, weil von ihr im Zweifelsfall auch immer eine gewisse Gefahr ausgeht. Und dieser Beruf natürlich auch eine gewisse Verantwortung mit sich bringt, an der sich dann auch die gesamte Institution, vor allem die Führung, messen lassen muss.
Du hast gerade diese Fälle aus den 90ern angesprochen, die du ja in dem Buch relativ ausführlich dann auch nochmal ausbreitest. Wie erklärst du dir dann sozusagen den Mechanismus, dass sich trotzdem die Sachen fast eins zu eins wiederholen und vor allen Dingen auch wiederholen können und dass es eben diesen von dir gerade angesprochenen Lernprozess nicht gibt, auch von Seiten der Öffentlichkeit, ja, die sozusagen auf ähnliche Verfehlungen nochmal wieder fast ähnlich reagiert, aber beinahe geschichtslos oder ohne sozusagen ohne das historische Wissen.
Ja, da sind, ich würde sagen, da kommen zwei Ebenen zusammen. Also zum einen ist es natürlich so, dass diese Fälle, die immer wieder bekannt wurden, wurden die Skandale meistens im Nachhinein hier etwas kleiner gemacht. Also das einzige Gegenbeispiel, bei dem man sagen konnte, da wurden auch sofort politische Konsequenzen gezogen, war der Hamburger Polizeiskandal 1994, der, und das ist das Besondere daran, ja eigentlich erst dadurch ausgelöst wurde, dass der damalige Hamburger Innensenator gesagt hat, ich setze jetzt ein Zeichen gegen diesen Rassismus und die rechtsextremen Strukturen, die ich in der Polizei sehe, und ich trete zurück. Und das wurde ihm im Nachhinein auch vorgehalten. Später hieß es dann, dadurch, dass er überhaupt erst zurückgetreten ist, wurde da ein Problem, das eigentlich gar nicht so groß gewesen sei, so groß gemacht. Und das ist natürlich dann auch ein Zeichen an alle Amtsnachfolger, an alle Innenminister, die danach kamen, dass sobald sie so ein Problem überhaupt erstmal ernst nehmen und sagen, da ist etwas, dass sie das möglicherweise größer machen, dass sie dafür kritisiert werden. Und das andere, der andere Punkt ist das, was du angesprochen hast, dass die Öffentlichkeit immer wieder vergisst, da langfristig hinzugucken. Und das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass wir als so insbesondere als weiße Mehrheitsgesellschaft, zu der ich mich da auch zähle, den Menschen, die davon betroffen sind, die von rassistischer Polizeigewalt oder von rassistischer Gewalt im Allgemeinen betroffen sind, viel zu selten zuhören. Man könnte viel, viel weiter sein als Gesellschaft, wenn man denen, die von so etwas berichten, mehr zuhören würde und mehr Glauben schenken würde. Also das prägnanteste Beispiel dafür ist ja immer der NSU. Also mehr als ein halbes Jahrzehnt, bevor der NSU enttarnt wurde, sind die Familien und das direkte Umfeld der Angehörigen auf die Straße gegangen, haben gefordert, dass es kein zähes Opfer geben darf. Es gab Demonstrationen, aber die waren größtenteils aus migrantischen Communities besucht und öffentlich fand das kaum Beachtung. Und hätte man da anders reagiert, wäre auch möglicherweise diese rassistische Ermittlungsarbeit der Polizei sehr viel schneller ins Bewusstsein gerückt. Und deswegen ist es meiner Meinung nach immer auch eine Mahnung an die Gesellschaft an sich, die ja Dienstherr der Polizei ist, sich da entsprechend zu positionieren und dann vielleicht auch mal so den Blick zu drehen und nicht immer nur zu fragen, was macht denn die Polizei falsch, sondern warum fühlen sich denn möglicherweise marginalisierte Gruppen angesichts der Polizei unwohl und was kann man da machen, dass das anders ist.
Vielleicht kannst du vor dem Hintergrund auch nochmal sagen, wie du bei deinem Buch vorgegangen bist, weil ich fand es beim Lesen schon dahingehend besonders, weil du viel mit Leuten aus der Polizei auch gesprochen hast.
Ja, also ich habe tatsächlich auch mit vielen Aktiven und vor allem auch mit ehemaligen Polizistinnen und Polizisten gesprochen, größtenteils Polizisten. Die Polizei ist ja auch leider immer noch eine sehr männlich dominierte Organisation. Und das hat sich, das war natürlich ein längerer Prozess, bis man dann irgendwann so weit ist, das ist ein Status, an dem ich jetzt gerade bin, dass sich Polizisten, die ich nicht kenne, bei mir melden und sagen, sie würden auch gerne mal mit mir über das reden, was sie bei der Arbeit erleben, weil sie anscheinend das Gefühl haben, dass ich damit fair und vertrauensvoll umgehe, wenn sie sich da unwohl fühlen, was bei ihnen auf Arbeit passiert. Ich dann dementsprechend das auch so behandle, dass die daraus keine, sag ich mal, negativen Konsequenzen von ihrem Chef zu befürchten haben. Da gab es dann zum Beispiel so einen Fall, wo wir uns dann mit einer Kollegin vom Monitor auch mit zwei Berliner Polizisten getroffen, die uns dann damals dann auch eine Chatgruppe aus ihrer Dienstgruppe gegeben haben, wo wir dann einfach mal nachlesen konnten über 3,5 Jahre hinweg, wie das denn so klingt, wenn Polizisten sich intern unterhalten. Was dann natürlich, da waren dann teilweise sehr rassistische Äußerungen, teilweise sehr menschenfeindliche Äußerungen, gewaltverherrlichende Äußerungen. Diese Einblicke, die man dadurch bekommen hat, waren dann teilweise erschreckend und teilweise aber auch einfach besonders eindrücklich. Man konnte dadurch auf einmal näher daran kommen. Und das sind so Verbindungen, die sich jetzt einfach über Jahre hinweg aufgebaut haben. Teilweise gibt es da ja auch Polizisten, die als, sag ich mal, sehr, sehr kritische Stimmen der Polizei mittlerweile auch öffentlich bekannter werden. Also insbesondere den Verein Polizei Grün, die sich sehr für so eine bürgernahe, rechtsstaatliche Polizei einsetzen und einem da auch durchaus sehr gerne mal Rede und Antwort stehen. Und so kam das dann halt über viel Kontaktpflege und so lange dranbleiben und fair und vertrauensvoll mit Menschen umgehen. Wobei das natürlich meiner Meinung nach ein zentrales Problem ist, dass Menschen, die aktuell in der Polizei sind und sich da unwohl fühlen, dass sie teilweise lieber mir erzählen, was da schief läuft, anstatt dass sie das ihrem Chef sagen.
Ja, ich habe mich auch gerade noch gefragt, also ein bisschen daran anknüpfend, was du gerade erzählt hast. Buch rückt ja, also ist an vielen Stellen ja so ein bisschen, für mich halt so ein bisschen so essayhafte Form, so das Erzählen, das liest sich gleich. Oder beziehungsweise würde mich interessieren, wie du es mit deinen Worten beschreibst und genau, welche Form du gewählt hast und was so die Gründe dafür waren.
Ja, also das Buch ist ja so aufgebaut, dass dann natürlich einzelne Fälle mal ein bisschen näher erzählt werden, dann auch wirklich mal einfach nur so ein paar so überblicksartig mal innerhalb von 6 Zeilen 10 Vorfälle aneinandergereiht werden. Und dann natürlich Fälle, bei denen ich dann selbst sehr nah dran war in der Recherche, auch mal ein bisschen eindrücklicher gewählt werden. Und das hat für mich einfach den Hintergrund, dass es nicht den einen Fall gibt, der die Polizei erklären kann oder dann dieses Problem erzählen kann, weil das einfach ein sehr, sehr vielschichtiges Problem ist. Also wir reden ja hier von Fällen, die gehen von, sag ich mal, Racial Profiling, alltäglichen Rassismus, der auch nicht nur in der Polizei vorhanden ist, bis hin zu solchen Fällen wie dem Nordkreuz-Komplex, wo sich Elite-Polizisten mit geklauter Polizeimunition auf den Umsturz vorbereiten, oder im Fall des NSU 2.0, wo dann Daten abgefragt werden und Todesdrohungen, Drohfaxe etc. verschickt werden. Das ist ja ein sehr, sehr komplexes Bild. Und also mein Ziel war es, da so einen leicht lesbaren Überblick zu liefern, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, der einem aber trotzdem irgendwie vor Augen führt, wie vielfältig die Dimensionen des Ganzen sind. Da geht es dann teilweise auch mal in einzelnen Kapiteln darum, wie das, wie auch die externe Kontrolle einfach und die politische Ebene immer wieder daran scheitert, etwas gegen dieses Problem, zu unternehmen. Und es soll nicht ein großer Fall sein, der sagt, wo sitzt die Polizei, und wenn du das weißt, dann weißt du auch, wie jeder rassistisch oder rechtsextreme Vorfall in der Polizei ist, sondern es ist ein total diffuses Bild, und das war der Versuch, das so abzubilden.
Woran glaubst du, liegt es, dass es nach wie vor eine absolute Besonderheit und Ausnahme ist, dass einzelne Polizisten und Polizistinnen über das sprechen, was sie sozusagen alltäglich erleben oder was sie vielleicht auch alltäglich als falsch oder fehlerhaft erleben?
Da gibt es ja verschiedene Aspekte. Also, es gibt durchaus Polizisten und Polizistinnen, die da auch viel drüber reden. Die Frage ist immer, wie offen sie darüber reden und mit wem sie darüber reden. Und die Frage ist auch, inwiefern das tatsächlich dann intern so mit dem Wunsch nach Konsequenzen kommuniziert wird. Man muss sehen, dass die Polizei natürlich eine hierarchische Organisation ist. Da gibt es feste Dienstwege, die eingehalten werden müssen. Es ist so, dass je nachdem, wo und wie man eingesetzt wird, natürlich dieser Zusammenhalt, Nähe unter den Polizistinnen und Polizisten sehr eng werden kann. Es ist auch sehr schnell so, dass die einzige Bezugsgruppe, die diese Personen noch haben, wirklich die Polizei ist. Und da will man sich natürlich auch entsprechend sich nicht damit verscherzen, wenn man am Ende möglicherweise als die Person dasteht, die jetzt quasi das Netz beschmutzen. Das ist ja auch ein Vorwurf, den sich kritische Polizistinnen und Polizisten in den letzten Jahren immer wieder aufgesetzt waren. Also, dass Menschen in der Polizei, die sich kritisch äußern, dafür von ihrem Umfeld angefeindet werden, das gibt es eindeutig. Und das ist auch flächendeckend wahrnehmbar. Und dessen sind sich auch Menschen, die das kritisch sehen, durchaus bewusst. Also es ist jetzt nicht so, dass jede Person, die mit mir spricht, da mit Klarnamen genannt werden kann. Also es gibt auch Menschen, die mir sagen, wir können uns gerne unterhalten, ich erzähle dir das, aber das darf danach auch so nicht irgendwo stehen. Selbst wenn das nicht erkennbar ist, da haben sie dann zu viel Angst. Und das liegt wirklich in einer ganz, ganz großen Sorge teilweise auch vor, damit, dass sich da nicht nur so klassische Aufstiegschancen verbaut werden, sondern dass auch wirklich das Arbeitsleben an sich wirklich sehr, sehr unangenehm werden kann. Also es gibt da Fälle, da beschreiben Polizisten, dass das danach so eine Art Hölle für sie war, durch die sie gehen mussten, weil sie Missstände angesprochen hatten. Das ist aktuell in einem Wandel. Man merkt, dass mehr negative Vorfälle auch wirklich intern gemeldet werden. Aber auch das geht ja nicht immer gut aus. Also da gab es ja jetzt erst vor wenigen Wochen den Fall, dass ausgerechnet die Polizeischülerin, die einen rechten Chat, den sie gefunden hat, gemeldet hat, dass sie die einzige war, die deswegen aus dem Dienst entfernt werden sollte. Das sind also begründete Ängste, warum möglicherweise Menschen in der Polizei schweigen, obwohl das eigentlich geboten wäre, dass sie reden.
Du hast gerade gesagt, dass es häufig ein ziemlich in sich geschlossenes Bezugssystem ist, was da entsteht, also in dieser sozialen Gruppe der Polizisten und Polizistinnen. Woran liegt das und wo fängt das an und wo hört das sozusagen vielleicht auch auf?
Also der Anfang davon ist mit dem ersten Tag der Polizeiausbildung. Ab da, also abgesehen von Berlin, ist es ja auch so, wo es die Möglichkeit gibt, dass da ja auch der höhere Dienst an einer Hochschule studiert, an der nicht nur Polizisten ausgebildet werden, und da das Studium auch in Zivil absolviert wird, ist es ja doch eher so, dass eine Polizeiausbildung bereits dazu führt, dass es ein in sich geschlossenes System ist. Und spätestens mit den ersten so Praxiseinblicken wird diese ganz, ganz enge Verbundenheit immer wieder berichtet, dass das absolut so klar ist, das ist jetzt so meine Peer Group und das sind die Menschen, die mich ja auch im Zweifelsfall schützen, wenn ich Polizist bin und auf der Straße unterwegs bin und das Gefühl habe, dass ich ja jeden Tag quasi mein Leben riskiere. Also auch wenn die tatsächliche Gefahr im Polizeiberuf jetzt nicht unbedingt immer dem entspricht, ist das trotzdem eine Selbstwahrnehmung, die in der Polizei sehr präsent ist, dass man selbst so als Gemeinschaft sich gemeinsam einer Gefahr aussetzt, das natürlich zu einer Verbundenheit führen kann. All das spielt damit rein. Und je eher, je stärker das wird, umso schwerer wird das natürlich dann auch Missstände anzusprechen. Und hinzu kommt dann natürlich nochmal, dass wenn Kollegen sich strafbar verhalten, weil sie jetzt zum Beispiel irgendwie bei einer Kontrolle Gewalt anwenden, obwohl das nicht nötig gewesen wäre und ich melde das nicht als Polizist, mache ich mich im Zweifelsfall auch strafbar. Und das schmiedet dann ganz schnell natürlich diese Gruppe nochmal enger zusammen. Man agiert als Polizist ja eh ständig an so einer, sag ich mal, also in so einem Grenzbereich zu einer strafbaren Handlung. Man hat selbstständig möglicherweise das Gefühl, das könnte genauso gut ich sein, der in dem Moment ein bisschen überreagiert hat. Dann will ich ja auch nicht, dass ich dafür dann sofort versetzt werde. Das ist nicht ein Punkt davon, ist die eine Erklärung dafür, warum das so ist. Aber all das spielt irgendwo damit rein.
Du hast gerade gesagt, man agiert immer an so einem, gesetzlichen Graubereich, hast du gerade gesagt, oder so? Mhm. Kannst du das nochmal ein bisschen spezifizieren? Also was genau meinst du damit?
Also ich meine damit, dass die Grenze zwischen so verhältnismäßigem Gewalteinsatz, den die Polizei ja nun mal einfach darf, und das war jetzt aber zu viel und da das war strafbar, die Grenze ist wirklich sehr, sehr schmal und das ist auch mit ein Grund dafür, warum es regelmäßig diese Empörungsvideos gibt, in denen Menschen sich darüber ereifern, dass die Polizei zu rabiat war. Und danach sagen sie aber, das war aber alles rechtmäßig, möglicherweise war das nicht rechtmäßig. Es herrscht Das ist eine definitive Erkenntnis, die ich aus Gesprächen mit Polizistinnen und Polizisten mitnehme. Es herrscht eine ganz, ganz große Unsicherheit, dass man wirklich jederzeit zu 100% rechtsstaatlich agiert und dann nicht irgendwie minimal Fehler macht. Also es ist ja auch eine Organisation, in der Fehler quasi nicht toleriert werden. Und der teilweise ja komplett abgestritten wird, dass Polizisten und Polizistinnen überhaupt Fehler machen. Und umso größer ist dann natürlich der Druck, der dann auf diesen Personen lastet. Und umso schneller sieht man dann möglicherweise auch darüber hinweg, wenn um einen herum so etwas passiert. Was jetzt das alles nicht rechtfertigen soll und jetzt auch nicht zu 100% erklären soll, aber das sind Mechanismen, die da natürlich arbeiten.
Genau, ich fand bei der Lektüre noch einen Punkt von dir wichtig, den wo ich dich nochmal nachfragen wollte. Und zwar ist ja auch ein zentrales Kriterium, was du jetzt gerade oder eine wichtige Sache, die du gerade auch angesprochen hattest, dieses, was man auf der Uni oder in der Hochschule, in der Polizeiakademie, wie auch immer das genannt wird, lernt und das, was dann im Dienst umgesetzt wird. Mhm. Weil es schien ja auch so, wie du auch so ein bisschen so dann dargelegt hast, dass ja eigentlich durchaus mehr Wissen über die problematische Umgang mit Rassismus in der Polizei vorhanden oder gelehrt wird, aber dann irgendwie nicht ankommt. Magst du dazu noch mehr was sagen von diesem Übergang von Ausbildung in die Praxis quasi?
Ja, also das größte Problem ist, und das sagen mehr oder weniger alle Forscher und auch Polizeiwissenschaftler und auch Ausbilder, ist weniger die Ausbildung, sondern mehr die Fortbildung. Das heißt, man hat es gibt so einen Punkt, an dem man lässt man quasi gut ausgebildete Polizistinnen und Polizisten in den Dienst oder schickt sie ins Praktikum und dort treffen sie dann auf die Menschen, die seit mehreren Jahrzehnten im Dienst sind und die denen dann, das ist dann so der schöne Satz, immer sagen so, wir erzählen dir jetzt mal, wie es richtig läuft. Es ist schön, was du da gelernt hast, aber wir sind jetzt hier auf der Straße und hier machen wir das so. Und da gibt es einen gewissen Wandel, aber insbesondere in so Polizisten aus Berlin, mit denen ich gesprochen habe, hoffen da sehr darauf, dass da auch ein Generationswechsel so langsam stattfindet. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass auch so über Jahrzehnte tradierte Feindbilder, die auch in der Polizei einfach existieren, die auch eine historische Entwicklung durchgemacht haben, insbesondere das Feindbild links, das ja auch einfach insbesondere durch die RAF etc. in der Polizei über Jahrzehnte entstanden ist, wird jetzt auch seit Jahrzehnten entsprechend wiedergegeben. Und das wird auch heute dann noch ganz schnell Polizisten, die in den Praxisbereich kommen, vermittelt. Und da gibt es eine Menge Polizeiausbilder, die sagen, wenn meine Studierenden aus dem Praxisteil wieder zurückkommen, erkenne ich sie nicht wieder.
Aber sozusagen diesem Generationswechsel-Narrativ wäre ja eigentlich genau mit deinem Buch entgegenzuhalten, dass man vergleichbare Fälle auch schon in den 90ern gesehen hat. Und dass sozusagen auf diesen Generationswechsel zu setzen alleine zu wenig ist, weil das Wissen eigentlich da ist.
Allein darauf zu setzen, das wird nicht funktionieren. Das ist ja auch, das hat ja auch damit zu tun, dass, wie ich sagte, so gewisse Bilder und Traditionen einfach immer weitergegeben werden. Und man hat auch durchaus sehr, sehr junge Polizisten, also da kann ich es bei der männlichen Form belassen, die gerade sehr, sehr mit sehr konservativen Einstellungen oder teilweise auch offen rechten Einstellungen auffallen, also auch aktuell. Und auch in den rassistischen Vorfällen, jetzt zum Beispiel in NRW, wo es dann auch nicht darum ging, dass da möglicherweise Menschen misshandelt wurden, waren das eher jüngere Beamte, die jetzt auch noch unter 30 waren, die da beschuldigt sind. Also reiner Generationswechsel ist da natürlich zu sehen.
Ich habe mich noch gefragt, und das soll jetzt nicht so rhetorisch klingen, wie es vielleicht klingen mag, hast du so ein Wunschzielgruppe oder irgendwie so ein Leserin, wenn du dir eine wünschen könntest? Beziehungsweise gibt's so eine, kannst du so eine Wirkweise beschreiben, wo du sagst, okay, wenn das eintritt, dann war das Buch ein voller Erfolg?
Wer sich in den letzten paar Jahrzehnten durchgehend kritisch mit der Polizei auseinandergesetzt hat, der wird da nichts Neues finden. Also es ist jetzt kein Buch für die Polizeiwissenschaft. Die wissen das alle. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, dass es auch von Menschen innerhalb der Polizei gelesen wird, weil es auch schon darauf abzielt, einfach gewisse Mechanismen, die sich möglicherweise auch unbewusst bei manchen schon eingeschlichen haben, die auch ein bisschen offen zu legen. Und mein Ziel des Buches ist ja auch nicht zu sagen, alle Polizisten sind Rassisten oder rechtsextrem und auch nicht jeder Polizist ist dafür verantwortlich, dass das dass sich da nichts ändert. Da gibt es ja auch durchaus Menschen, die das anders machen wollen und da auch sehr, sehr vehement eintreten. Also ich würde mir vor allem wünschen, dass es Polizisten und Polizistinnen lesen können, die dann möglicherweise sich gewisser Mechanismen auch auf politischer Ebene bewusst werden und vor allem, dass es von denen gelesen wird, die immer so ein bisschen denken, das ist vielleicht ein Problem, aber so groß ist das doch vielleicht gar nicht, sondern das sind halt diese sogenannten Einzelfälle. Und dann vielleicht auch, dass diesen Appell von mir mitnehmen, dass man selbst sich positionieren muss, was für eine Polizei man denn eigentlich haben will. Und dass man sich selbst positionieren muss, dass man Menschen zuhört, die von Vorfällen innerhalb der Polizei berichten. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich maßgeblich politisch was ändert, wenn Horst Seehofer dieses Buch liest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sofort dazu führt, dass sich die Politik umgestaltet. Aber grundsätzlich denke ich, dass es ein Appell an eine breite Zivilgesellschaft sein sollte. Und das ist eigentlich die Zielgruppe, für die es dann auch so gedacht ist.
Genau, also als ich dein Buch gelesen habe, habe ich dann auch, also vielleicht hast du ein bisschen wirklich so im Hintergrund, wenn also irgendwie richtige Zeitschriften lesen, dann kommt quasi ja ganz, ganz viel so an Polizeiversagen, Polizeirassismus und so, was man da so liest. Und ich glaube auch, was ich große Stärke finde, und erst dachte ich so ein bisschen, genau, ich lerne nicht zu viel, so nicht genug Neues oder so, aber ich glaube, die große Stärke ist ja auch, was du auch ganz am Anfang gesagt hattest, dass es auch durchaus vielleicht in die Polizei zielt, dieses Buch, insofern die Leute sich dann wieder bei dir melden und immer mehr. Also es ist quasi so eine Art, ja, die zu, also quasi fernab, ob man Polizei möchte oder nicht oder so, aber dass quasi die Innerpolizeikritik insofern gestärkt wird, dass sich da vielleicht dann doch mal irgendwann was verbessert. Und eben immer mehr Leute sich trauen, dagegen aufzugehen. Und ich meine, in Hamburg, du hattest das ja auch viel gesagt mit diesem Hamburger Polizeiskandal oder so, da gibt es ja auch durchaus einige Berichte, dass die Leute sich dann immer krank schreiben lassen, die dann nicht auf die linken Demos wollen, wo klar ist, was passiert. Und so quasi so ein innerer Widerstand so über Krankschreibung eben funktioniert. Aber vielleicht auch nochmal mehr supported wird und eben auch durch deine Art, wie du das eben machst, da nochmal doch was zu sagen. Und irgendwie, dass dann nicht immer dann sofort immer das alles runtergemacht wird und dass das dann irgendwie dann wieder verpufft, damit es irgendwie, was du auch irgendwie ganz gut am Anfang gesagt hast, fand ich, damit irgendwie die auch, dass das irgendwie auch im Gedächtnis mal endlich bleibt und nicht immer sofort weggeredet werden kann.
Ja, ich finde, das ist tatsächlich der Punkt, der sich auch seit letztem Jahr geändert hat. Dass also seit Black Lives Matter kommt die Polizei an der Auseinandersetzung mit diesem Thema nicht mehr so einfach vorbei, wie das Jahrzehnte davor funktioniert hat. Und diese Auseinandersetzung, die wird jetzt geführt, die wird aber meiner Meinung nach noch zu sehr intern geführt und die wird sich ja noch über mehrere Jahre hinziehen und deswegen ist es jetzt wichtig, dass das nicht aus dem öffentlichen Blick rückt. Prinzipiell ist es ja so, dass ich sage, diese Schlagzeilen so über rechte Polizisten sind halt auch gute Schlagzeilen, weil das überhaupt heißt, das wird gerade öffentlich. Im Zweifelsfall sind diese Fälle öffentlich, weil Polizistinnen und Polizisten sich gemeldet haben, weil die es ihren Dienstherrn angezeigt haben, weil sie damit im Zweifelsfall an die Presse gegangen sind oder weil Recherche das irgendwie ergeben hat und aufgedeckt hat, dass diese Fälle da sind und da jetzt halt einfach mit drauf fällt. Und das muss meiner Meinung nach einfach weitergehen. Und das ist das, was nötig ist, damit irgendwie wieder so eine Art Vertrauen in Institutionen überhaupt erstmal wieder flächendeckend da sein kann.
Ja, wollt ihr noch Fragen erstmal loswerden? Meine anderen Moderatoren?
Ich würde auf noch mal kurz fragen, was es denn überhaupt für Möglichkeiten gäbe, innerhalb der Polizeistrukturen Kritik zu äußern?
Also offiziell gibt es da, je nachdem, wo man, in welchem Bundesland man ist, man muss ja auch mal sagen, also es gibt ja 19 verschiedene Polizeien in Deutschland und je nachdem, wo man gerade ist, also je nachdem, ob man bei den Ländern ist oder beim Bund oder beim BKA, gibt es da unterschiedliche Wege, wie sowas passieren kann. Und die Polizeien sind auch alle unterschiedlich aufgestellt. Manchmal hat man die Möglichkeit, dass es so eine Polizeibeauftragten gibt, an denen sich Polizistinnen und Polizisten wenden könnten, so wie halt so eine Art Bürgerbeauftragten. Manchmal ist das sogar dieselbe Person. Manchmal geht der Weg einfach nur erstmal über den direkt Vorgesetzten. Das sind so die internen Mechanismen. Und im Zweifelsfall ist es auch so, dass, was ich gemerkt habe, ist, dass insbesondere in den Ausbildungsstädten wenden sich Menschen, die da irgendwie Probleme haben, vor allem an das Lehrpersonal, mit dem sie anscheinend da ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Und das ist so der Weg, den ich da meistens gesehen habe. Und was es halt leider nicht gibt oder kaum gibt, sind so anonyme Whistleblower-Möglichkeiten. Das wird jetzt teilweise geschaffen, das soll geschaffen werden, auch nicht flächendeckend, aber das sind so Mechanismen, die zum Beispiel fehlen. Und es gibt ja sonst ganz schnell das Problem, dass man im Zweifelsfall, ja, wenn man sich namentlich gegenüber einem Kollegen beschwert, danach dann noch jahrelang nebenbei weiterarbeiten muss. Weil es ja natürlich nicht heißt, bloß weil diese Person sich rassistisch geäußert hat oder möglicherweise sogar gewalttätig geworden ist, verliert sie nicht automatisch ihren Posten. Und das sind ja im Beamtenrecht oft hohe Hürden. Das macht es dann dementsprechend schwer. Also bräuchte es da wahrscheinlich viel eher so anonyme Möglichkeiten, um auf sowas auch mal hinzuweisen.
Also ich finde ein bisschen, gleichzeitig ist dein Buch ja auch irgendwie eine Aufzählung dessen, dass es eigentlich nicht möglich ist. Ich finde, du nimmst ja auch unfassbar viele Gründe, warum das eben gerade nicht passiert, ne? Deswegen auch, glaube ich.
Ja, ich sage nicht, dass das gerade alles gut wird und dass das alles in die perfekte Richtung läuft. So will ich das nicht verstanden
haben. Nee, habe ich gar nicht. Also ich habe das auch nicht so verstanden. Ich meinte nur, dass das Interessante ist, genau, weil wie schwierig ist es überhaupt. Ja. Also quasi sowas zu sagen und welche ganzen Gründe wir jetzt eigentlich schon in diesen 40 Minuten besprochen haben, woran es eigentlich scheitert, dass sie sich die Leute äußern, die quasi eben damit ein Problem haben.
Ja, die Frage wäre ja auch nochmal nach so einer rechtlichen Sicherung, Entschuldigung, oder nach so einer gesetzlichen Absicherung oder quasi nach dem, die Frage wäre, glaube ich, nach einem Wille des Gesetzgebers, diese Grauzonen zu beenden oder die aufzulösen oder sozusagen im Rückschluss, solange die weiter existieren, wird eine rassistische oder möglicherweise auch rassistische Polizeipraxis in Kauf genommen, oder? Ja.
Ja, also ich weiß, ich habe jetzt kein Patentrezept, wie man sagen kann, wie man das mal eben so regeln kann, dass danach dann Menschen sich eher ermutigt sehen, auf Missstände aufmerksam zu machen. Man merkt, dass das mehr und mehr gefördert wird. Man merkt aber auch, dass es nach wie vor problematisch ist. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich kann es halt nur wieder sagen, dieser Fall, den ich angesprochen hatte in NRW, da war so, der Innenminister sagt, ich will, dass die Polizisten sich melden. Eine Polizistin meldet sich und sagt was und sie ist am Ende die Person, die als einzige mit Konsequenzen zu rechnen hat. Und solange das alles in so einem rechtlichen Graubereich ist, ist meiner Meinung nach das Einzige, was tatsächlich hilft, Öffentlichkeit. Dass zum einen Öffentlichkeit geschaffen wird, dass Missstände öffentlich gemacht werden, dass auch gerne Menschen innerhalb der Polizei Missstände an die Öffentlichkeit tragen, sei es anonym oder wie auch immer. Und gleichzeitig, dass es halt eine Öffentlichkeit gibt, die sich das Ganze auch anhört, die sich damit auseinandersetzt, dass Menschen sich möglicherweise unwohl fühlen, wenn die Polizei irgendwo ist. Die sich eben nicht dadurch beschützt fühlen, weil sie entsprechende Erfahrungen gemacht haben, sondern eine Öffentlichkeit, die das dann dementsprechend ernst nimmt und sich nicht immer nur so quasi die Polizei sich selbst überlässt.
Genau, ich meine.
Aber gerade so im europäischen Kontext gibt es ja genau solche Beispiele. Oder ein Beispiel wäre ja quasi Großbritannien, wo es eine neutrale Beobachtungs- oder besser gesagt Instanz gibt, wo man Fälle melden kann. Was ist da so das Problem in Deutschland? Warum geht das nicht?
Ja, also gerade Großbritannien oder auch Dänemark sind tatsächlich so die Paradebeispiele immer für unabhängige Ermittlungsstellen für die Polizei, die sich ja auch vorwiegend natürlich um Bürgeranliegen kümmern, weniger, also den Schwerpunkt jetzt nicht auf interne Beschwerden. Und das wurde hier in Deutschland über Jahre propagiert, dass es sowas gibt. Also es ist auch nicht so, dass das, wie gesagt, wir haben 19 verschiedene Polizeien, dementsprechend bräuchte man noch 19 verschiedene Stellen, die das Ganze kontrollieren. Das macht das Ganze nochmal schwerer. Und da haben natürlich auch insbesondere die Polizeigewerkschaften in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen erheblichen Anteil daran gehabt. Also in Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat die GdP dann wirklich ganz offen diesen Plan, dass es eine Polizeikontrollstelle geben soll, als Beschwerdestelle gegen die Polizei verstanden. Also quasi immer als Angriff auf die Polizei und nicht als Stelle, die dafür sorgt, dass die Polizei besser ihre Arbeit machen kann. Einfach die Fälle, in denen das nicht gut läuft, dann auch tatsächlich erkennen kann. Da haben natürlich die Polizeigewerkschaften maßgeblichen Anteil daran. Auch auf, sag ich mal, so auf politischer Ebene ist das wirklich nicht gewollt worden in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt so langsam gibt es dieses Umdenken. Bremen als rot-rot-grün regiertes Land hat sowas jetzt eingerichtet. In Berlin soll sowas kommen. Und auch in Thüringen ist sowas in Arbeit, wo dann auch explizit Dänemark als Vorbild genannt wurde. Wie sich das dann in der Praxis alles zeigen wird in Deutschland, das ist halt echt so die Frage. Weil die bisherigen Beschwerdestellen, die es gab, denen fehlt es einfach an Personal, denen fehlt es an Geld, denen fehlt es an Befugnissen. Das ist kein Vergleich so im internationalen Vergleich.
Und hast du denn eine Idee, warum das gerade in Deutschland so schwierig ist, also so Mindeststandards quasi durchzusetzen?
Also es ist jetzt nicht so, dass alle Länder das toll machen und nur Deutschland nicht. Es ist jetzt nicht so, dass das so es ist eher so, dass es einige wenige positive Ausnahmen gibt, in denen diese Kontrollbehörden sehr, sehr gut funktionieren. Und in ja, das große Problem ist, was man in Deutschland tatsächlich über Jahre sehen kann, ist eine Tradition, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der Polizei als Angriff auf Polizei und möglicherweise sogar Rechtsstaat an sich verstanden wird. Und das hat auch über viele Jahre jegliche kritische Betrachtung von Polizeiarbeit durchaus so so begleitet. Also wenn man kommt nicht aus, man kann nicht die Polizei kritisieren oder sagen, da gab es jetzt ein Problem, ohne dass man im gleichen Atemzug sich anhören muss, dass das aber nicht bedeutet, dass alle anderen Polizisten einen Top-Job machen. Diese strukturelle Fehlerkultur, die ist einfach nicht da. Und das zeigt sich natürlich auch in der Abwehr gegen externe Kontrollmechanismen.
Genau, ich glaube, ich wäre noch ein bisschen, an die Analyse von der Polizei in Deutschland interessiert. Und ich meine, auf so einer ganz, ganz grundsätzlichen Frage her könnte man ja durchaus auch guten Grundes sagen, dass es eigentlich nicht reformierbar ist. Insofern, weil wir ja auch ein bisschen gesprochen hatten, was ich auch wichtig fand, dieser Zusammenhang von Polizei und die Einbettung in der Gesellschaft und dass der Druck aus der Gesellschaft zwar langsam kommt, aber natürlich ist es 2020 und viel zu wenig. Und auch diese ganzen Mechanismen, die du aufzählst, dass ja zum Beispiel, was glaube ich noch nicht genannt wurde, aber auch der Schutz letztlich der Polizei in Gerichtsprozessen, was quasi auch quasi die eigene Exekutive und Legislative, die selten in Konflikt geraten, zumindest wenn es dann da auf Frage der Polizei geht.
Ja.
Deswegen ist mal so die Frage, also also es ist super wichtig natürlich, dass quasi den eigenen Widerstand oder Widerspruch zu fokussieren in der Polizei durch Kritik und eben solche Sachen wie du machst. Aber trotzdem, wenn man sich bei mir noch so eine Frage stellt, gibt es eigentlich die Möglichkeit einer rechtsstaatlichen Einhegung, die quasi solche Sachen wie Rassismus nicht minimieren, aber so quasi abschaffen würde und dann ja aber auch nur in einem radikalen Wandel der Gesellschaft möglich wäre, ja wahrscheinlich.
Ja, das ist natürlich, ich finde, sobald man irgendwie Frage hat, wie geht man mit Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei um, rüttelt man ja immer automatisch an zwei ganz, ganz zentralen und noch viel größeren Fragen. Das ist ja zum einen die Frage, wie gehen wir an sich mit Rassismus um, was meistens damit anfängt, dass wir ihn in vielen Fällen gar nicht erkennen, sondern erst dann reagieren, wenn es Rechtsextremismus ist und manifester Rechtsextremismus. Und dann auch eigentlich erst, wenn er sich gegen die weiße Mehrheitsgesellschaft richtet und nicht mehr gegen Migranten. Und das andere ist die Frage, wie wir überhaupt mit der Polizei umgehen, was Polizeiarbeit heißt und inwiefern man die Polizei so externen Kontrollmechanismen unterwerfen will. Und ich weiß nicht, ob man diese Diskussion immer automatisch mit dem Ziel einer eine grundlegende Neureformierung führen muss, aber das sind so, also das ist das große Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt, meiner Meinung nach. Und es wäre natürlich total albern zu sagen, wir reformieren einfach nur, also wir reformieren die Polizei, haben aber noch eigentlich als Gesellschaft in Deutschland eigentlich kein richtiges Bewusstsein von Rassismus und Rechtsextremismus und damit wäre das Problem aus der Welt geschafft. Das funktioniert ja auch nicht. Also wir müssen uns ja an sich überhaupt erstmal viel bewusster werden, wie wir mit solchen Fragen umgehen und gleichzeitig dann auch mit der Frage umgehen, wie wollen wir, was für eine Polizei wollen wir haben. Ich glaube, das ist so das große Problem, was ich daran sehe, jetzt einfach darüber nachzudenken, die Polizei zu reformieren.
Das verstehe ich ziemlich gut. Und ich hatte nämlich auch noch an eine Sache gedacht, die du gesagt hattest, diese rechtliche Einhegung, die dann die Polizistin auch dann in deinen Interviews gesprochen haben, dass sie so eine Sicherheit haben wollen, wenn sie bestimmte Sachen sagen. Mhm. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, dass ist ja, glaube ich, ein Problem des Rechts als solches ja ist, dass quasi das, was quasi irgendwo gesetzlich geschrieben steht und das, was letztlich gemacht wird, niemals deckungsgleich ist. Dass quasi man kann gar nicht den Einzelfall in jedes Gesetz packen, sondern es gibt immer dieses Moment, dass jemand irgendwie einzeln entscheiden muss, was passiert. Und deswegen ist eben genau ja auch das Problem, dass ein Polizist den gesetzlichen Rahmen übertritt, ja immer permanent gegenwärtig, weil es eben gar nicht anders geht. Also weil eben von der, also das Recht funktioniert nur so, wenn jemand selber entscheiden kann, ist das jetzt quasi zu viel Gewalt gegen diese Person wegen Fahrkartenkontrolle oder ist es zu wenig, dass es quasi nicht klar festgelegt ist und auch niemals klar festgelegt werden kann. Und insofern eben die Grenzen von so rechtsstaatlicher Einhegung von Polizei, finde ich eigentlich immer so ganz gut verdeutlicht.
Hm. Auf jeden Fall, ja. Das ist ja eine grundsätzliche Frage auch immer, dass Strafverfahren gegen Polizisten hat man ja immer den Eindruck, dass die irgendwie anders gehandhabt werden. Das ist auch so ein Vorwurf, der durchaus seine Berechtigung hat, der immer wieder kommt, der möglicherweise auch seine Gründe zumindest in Teilen in diesem Phänomen hat, das du beschrieben hast. Also das ist ja nicht ausschließlich damit zu erklären, dass Staatsanwaltschaften und Polizei enger zusammenarbeiten. Das spielt damit rein, aber grundsätzlich ist es ja so, dass da dieser Spielraum, den das Recht bietet, auch auf der Ebene natürlich vorhanden ist und dementsprechend möglicherweise dazu führt, dass da diese andere Bewertung mit reinkommt.
Gibt es noch Fragen von meinen anderen Mitmoderatoren?
Ich habe mich zwischendurch noch gefragt, du hast es ja in deinem Buch im Eingangstext so ein bisschen geframed auch, dass du sagst, du sprichst an vielen Stellen bewusst mit der männlichen Form, weil es einfach vorrangig Männer sind, die das betrifft. Und auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt nochmal einen großen anderen Themenkreis abhebt. Wo siehst du da vor allem die Probleme? Also was für eine Rolle spielt so Männlichkeit, Konstruktion von Männlichkeit im Rahmen dieser Institution mit den von dir beschriebenen rechten Einstellungen und Rassismen?
Diese hegemoniale Männlichkeit, die in der Polizei einfach vorhanden ist, zeigt sich meiner Meinung nach vor allem in zwei problematischen Feldern. Das eine ist natürlich dann erstmal diese Dominanz und auch möglicherweise Gewaltkultur, die dadurch stärker zutage tritt. Und das andere ist auch so eine Art von fehlender Fehlerkultur und fehlender Bereitschaft, Fehler aufzuarbeiten und daraus auch letztendlich zu lernen. Das sind so. Dazu gibt es auch Literatur, die das aufgearbeitet hat, inwiefern die Männlichkeitskonstruktionen innerhalb der Polizei mit dazu führen, oder das zumindest befördern, dass dieses Bild einer perfekt agierenden Polizei, die keine Fehler macht, versucht wird, um jeden Preis aufrechtzuerhalten, weil man im Zweifelsfall, wenn man Fehler macht, hat, dann raus auf der Kuppel ist. Also das sind so wirklich sehr, sehr wirkmächtige Mechanismen. Und aktuell ist die, ich meine, seit 1987 oder 86 ist die Schutzpolizei offen für Frauen und das sind jetzt also 35 Jahre und wir haben nicht ansatzweise eine paritätische Verteilung. Und vor allem in der Bundespolizei, die sich ja noch sehr viel später geöffnet hat, also weil sie ja dadurch so aus dem Bundesgrenzschutz hervorgegangen ist, ist diese gesamte Problematik, die aus solchen was der Verteilung hervorgeht, noch sehr viel präsenter.
Es kann natürlich fragen, wie sollte man das reformieren? Also, du sagst, es ist einfach sehr wirkmächtig, also die Konstruktion von Männlichkeit, wie was wäre nötig, um das zu reformieren? Wie geht das?
Wie kann das gehen? Die Frage ist, du hast erstmal sich zu überlegen, was will man? Ich finde, das ist der erste Schritt, dass wir uns als Gesellschaft klar werden müssen, was für eine Polizei wollen wir haben und sich auch überhaupt erstmal klar zu werden, dass wir als Gesellschaft darüber entscheiden sollten, wie eine Polizei aussieht. Denn und dass wir quasi als in Anführungszeichen Volksherr der Auftraggeber der Polizei sind. Und nicht die Polizei uns zu sagen hat, ob das jetzt gute Polizeiarbeit war oder nicht, sondern dass wir definieren sollten, was ist denn gute Polizeiarbeit. Da hat die aktuelle Besetzung der Polizei natürlich ein Mitspracherecht, aber sie darf es nicht alleine entscheiden. Und das ist der erste Schritt, der überhaupt erstmal, finde ich, passieren müsste. Bevor man dann sagt, sich Fragen stellt, können wir das erreichen?
Aber gerade in den letzten Jahren ist ja eher genau das Gegenteilige zu beobachten. Und es ist eher zu beobachten, dass die Polizei selber als politischer Akteur auftritt, oder?
Ja, und das ist zunehmend so, dass man merkt, dass Polizei insbesondere durch Pressearbeit durchaus auch als politischer Akteur aufgetreten ist, dass Polizei insbesondere durch die Gewerkschaften zunehmend auch durch quasi eine eigene Stimme im Diskurs geworden ist. Und also diese Aussage, die Polizei führt ja nur das aus, was man ihr sagt, das stimmt ja nicht. Also da sehen wir ja wirklich regelmäßig das Gegenteil, sondern die Polizei entscheidet ja mit darüber, welche Art von Kriminalität sie bekämpft, sie entscheidet mit darüber, was wir überhaupt als Kriminalität wahrnehmen. Und je nachdem, in welche Bundesländer man guckt, insbesondere in unionsgeführten Ländern, hat sich das ja auch mehr und mehr verschoben, dass die Polizei mehr Befugnisse bekommt, also dass sie auch selbst über Eingriffsmöglichkeiten, über rechtliche Grenzen entscheiden darf. Also das gab es ja schon vielfach. Teilweise wird sie militarisiert, sie tritt militarisierter und uniformierter im eigenen Land auf. Also es gibt ja durchaus Bilder von so Einsatzeinheiten, bei denen man jetzt keinen Unterschied mehr zu einer militärischen Einheit erkennt. All das gibt es. Und das ist nicht die einzige Entwicklung. Gleichzeitig gibt es auch, wie gesagt, in anderen Ländern die Gegenentwicklung, dass versucht wird, eine bürgernähere Polizei mit weniger Befugnissen zu bekommen. Also Bremen ist jetzt wirklich da jetzt ein neues Polizeigesetz, das zum ersten Mal die Polizei weiter einschränkt, die ihr wirklich deutlich weniger Befugnisse gibt als vorher. Aber es ist ein Spannungsfeld und da muss auch einfach mehr öffentliche Positionierung kommen, finde ich, ob man das will. Also es gibt ja auch durchaus Stimmen, die sagen, das sei die Polizei, die sie haben wollen. Sie wollen so einen starken Sicherheitsapparat, der durchgreift. Ich bezweifle es, dass das, was wir jetzt, ich bezweifle für mich persönlich, dass das der richtige Weg ist. Ich bezweifle auch, dass das die unbedingte Mehrheitsmeinung ist. Das ist eine Sache, über die wir dringend reden müssen.
Ich dachte gerade noch, so wie hier, also das hast du jetzt mehrmals stark gemacht, so die Frage danach, wohin, also was wollen wir eigentlich, bevor wir irgendwie gucken, was ist falsch und wo kann man ansetzen, muss man irgendwie gucken, wo soll es überhaupt hingehen. Und da stellt sich mir so ein bisschen die ganz praktische Frage, wie soll das möglich sein, das zu denken? Also, weil klar haben wir, also das ist, glaube ich, Teil der Schulbildung in den meisten. Hallo? Okay.
Ja?
Nee, sorry, ich habe hier gerade so komische Rückkopplungen gehabt. Genau, es ist Teil der Schulbildung, dass man sagt, hier Gewaltenteilung und die Polizei ist dafür da, um irgendwie die Interessen der Bürger zu vertreten und irgendwie zum Schutz der Bürger etc. pp. Ich glaube aber, dass die Erfahrung, die ein Großteil der Menschen mit Polizei, Polizeiorganen macht, das ist jetzt natürlich irgendwie Spekulation, nicht in die Richtung gehen, dass man das Gefühl hat, man könne da irgendwas beeinflussen oder man, das regt nicht gerade dazu an, sich damit auseinanderzusetzen, wie das denn idealtypisch ablaufen könnte oder aussehen könnte. Ja.
Ich glaube, dass, ja, also das ist definitiv keine einfache Frage. Und das ist eine, ich hadere da selbst, was da der richtige Weg ist. Und ich glaube, dass es tatsächlich überhaupt erstmal wieder mehr öffentliche Diskussionen und Bewusstsein darüber geben muss. Es ist jetzt nicht so, also je, ich habe das Gefühl, dass Innenpolitik lange Zeit etwas war, das wurde so, ja, dann auch so ein bisschen, die brauchen das möglicherweise so verhandelt. Also ich bin auch nicht frei davon, dass ich jahrelang nicht darüber nachgedacht habe, wie denn eigentlich gute Polizeiarbeit aussehen würde, was Polizei eigentlich sein soll oder was ich da für mich erwarte. Man merkt für mich, dass viel mehr jetzt auch so öffentlich darüber diskutiert wird, dass es Veranstaltungen gibt, dass es Podien gibt, dass es Forschung gibt. Also insbesondere Forschung ist ja jetzt ein zentraler Aspekt, der auch im letzten Jahr diskutiert wurde. Da muss meiner Meinung nach viel mehr passieren. Ja. Und das, ich kann dir nicht sagen, wie genau wir diese Debatten, in welchen Formaten wir die alle führen können und müssen. Aber vielleicht sollten wir alle mehr darüber nachdenken. Das ist so der Punkt. Und bis dahin würde es mir ja fast schon reichen, wenn auf politischer Ebene das umgesetzt wird, was vor 25 Jahren bereits so formuliert wurde, inwiefern mehr externe Kontrolle für die Polizei notwendig ist. Also das so Stichwort Reformierbarkeit. Es gibt ja diverse Vorschläge seit Jahrzehnten. Für mehr Polizeibeauftragte, für besseres Fehlermanagement intern, für Whistleblower-Management, all das.
Wenn sozusagen solche Fälle von rassistischer Polizeigewalt öffentlich werden, ist dann immer auch, erstens wird dann immer dieses Einzelfallnarrativ bemüht und zweitens wird dann aber auch schnell immer darauf hingewiesen, und das schreibst du ja in deinem Buch auch, dass die Polizei ein Querschnitt der Gesellschaft sei. Inwiefern ist die Polizei aber vielleicht eher ein Spiegel dieser Gesellschaft?
Also die Polizei ist definitiv kein Querschnitt der Gesellschaft. Das, also in einer positiven Weise zeigt sich das ja allein darin, dass in der Polizei ja auch eine gewisse Zugangsvoraussetzung ist, sei es sowas in Schulbildung angeht. Und in anderer Weise zeigt es sich auf den ersten Blick bereits darin, dass wir sagen, die Polizei ist natürlich nicht ansatzweise, entspricht nicht ansatzweise im Querschnitt der Gesellschaft, was Geschlechter angeht, was Migrationsgeschichte etc. angeht. All das spielt da rein. Ich würde sagen, dass die Polizei durchaus gesellschaftliche Probleme spiegelt. Vielleicht war das der Punkt, auf den du hinaus wolltest. Also wir können Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, gibt es zu 100% auch in der Polizei. Was nicht heißt, dass die Polizei dieses berühmte Spiegelbild ist. Sondern man hat da gewisse Entwicklungen, die wir in der Gesellschaft die letzten Jahren, Jahrzehnten gesehen haben, hat man die Polizei ein bisschen deutlicher noch gesehen. Das war insbesondere dieser Rechtsruck, den die Gesellschaft hier auch in Deutschland fraglos durchgemacht hat. Hat ja einen Grund, warum Polizeigewerkschaften sich gerade versuchen, davon zu distanzieren, dass die AfD, jetzt wo sie als möglicherweise demnächst gesamt Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dass die in der Polizei so präsent ist. Das ist eine Entwicklung, die zeigt sich da sehr viel deutlicher nochmal als in der Gesamtgesellschaft. Vielleicht war das was du jetzt meintest im Spiegel.
Ja, ich dachte auch so ein bisschen, jede Gesellschaft kriegt die Polizei, die sie sich selbst sozusagen verdient hat oder so. Aber das
zumindest die Polizei, nach der sie fragt. Ja.
Und im Moment fragt ja, oder die, gegen die sie sich nicht genug zur Wehr setzt oder so. Ja.
Und ich glaube, aber ich würde vielleicht ergänzen, dass es nicht das Spiegel, es ist eigentlich quasi die Radikalisierung dessen, was in der Gesellschaft geht. Insofern wir eigentlich auch viel darüber gesprochen haben, über diese Männlichkeit, Korpsgeist, etc., Leute mit Waffen, Leute mit hierarchischen Strukturen, dass man eigentlich, glaube ich, eine Radikalisierung dessen, was in der Gesellschaft eh schon abgeht, in der Polizei nochmal findet. Und ich glaube, dass der Punkt mit den Fragen des Umgangs der AfD mit der Polizei oder auch die Polizei mit der AfD ist, glaube ich, auch noch nicht entschieden. Und ich glaube, finde auch, dass, glaube ich, da so ein Spannungsverhältnis ist zwischen Leuten in der Polizei, die dann sagen, ja gut, wenn die den Verfassungsschutz betrachtet werden, dann können die nicht Polizisten sein oder so weiter. Oder eben zu sagen, naja, die Beobachtung ist vielleicht falsch und wenn er trotzdem guter Polizist ist, kann er wählen, wen er möchte. Ich glaube, das ist vielleicht noch so eine Spannung, die, glaube ich, im Auge behalten werden muss und, glaube ich, wo es eben sich vielleicht auch nochmal lohnt, zu intervenieren oder darauf eben zu zeigen, damit eben nicht die Personen in der Polizei gewinnen, die gerne AfD-Mitglieder bei sich haben.
Ja, also das ist eine der großen Fragen, die, glaube ich, demnächst noch größer werden, wobei man da ja auch eine historische Linie problemlos ziehen kann. Also es war ja in den 90er Jahren wurden ja auch die Republikaner vom Verfassungsschutz beobachtet und zeitgleich besetzten mehrere wichtige Posten in dieser Partei Polizisten. Und gerade Anfang der 90er Jahre war es ein ganz erhebliches Wählerpotenzial für die Republikaner innerhalb der Polizei. Das wurde teilweise auf über 50% geschätzt in manchen Einheiten von den dort betroffenen Personen. Und auch damals gab es so einen Unvereinbarkeitsbeschluss von der GdP. Und trotzdem gab es danach natürlich noch Polizisten, die bei den Republikanern waren. Da landen wir wieder bei dem Punkt, wurde alles irgendwie vergessen, obwohl man jetzt irgendwie mit dem Wissen von damals heute anders agieren könnte. Aber vielleicht ist das auch so eine Erkenntnis, die uns, wenn wir jetzt mal von der Polizei weggucken, aktuell, weil die ganzen Corona-Politik fragen wir uns ja auch die ganze Zeit, warum eigentlich so gehandelt wird, obwohl man es doch eigentlich besser wüsste. Also vielleicht sind manche Dinge auch einfach nicht umsetzbar. Da helfen auch keine Erkenntnisse.
Das stimmt, das ist dann eben wieder die Frage der politischen Verhältnisse, wer quasi sich durchsetzen kann oder wem gehört wird oder wer relevant ist, wer die besseren Leute kennt, wer mehr Geld hat, whatever. Ne? Da gibt es ja ganz viele, wer die größeren Demos hat, das haben wir auf jeden Fall hier Querdenker. Ja, gibt es noch Fragen an Eiko von euch?
Ich könnte ehrlich gesagt kurz eine Pause gebrauchen, aber also
Eiko, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe noch 5 Minuten. Wenn ihr noch eine Frage habt, können wir die gerne noch kurz anschneiden. Und vielleicht dann danach die Pause oder wie ihr das gerne haben wollt.
Ja, dann würden wir danach auf jeden Fall die Pause machen. Genau, gibt es noch eine Frage von euch? Anderen? Also ich, vielleicht, genau, weil ja niemand so schnell war. Genau, ich fand halt, glaube ich, diese Kontinuität mit den Republikanern sehr, sehr interessant, weil ich das auch nicht wirklich wusste. Und ich glaube, das wiederholt sich ja vielleicht auch gerade mit der AfD. Und hast du denn da irgendwelche Daten oder irgendwie ein Wissen darum, welcher Anteil eigentlich von Polizisten in der AfD ist oder AfD-Wählerin sind? Oder kannst du da vielleicht noch ganz kurz was zu sagen?
Also was man eindeutig sagen kann, ist, dass keine andere Partei in den Parlamenten mit so vielen Polizisten vertreten ist wie die AfD. Also man hat wirklich in allen, vor allem im Bundestag oder auch in den Landesparlamenten, sitzen Polizeibeamte für die AfD. Das ist in einem ganz, ganz großen Verhältnis im Vergleich zu den anderen Parteien. Ich habe keine Zahlen dazu, wie viele Polizisten wirklich ein AfD-Verteidigung haben. Das gibt es auch nicht und es wäre auch, glaube ich, sehr, sehr schwer, das überhaupt irgendwie mal zu recherchieren. Es tauchen aber natürlich immer sehr, sehr viele sehr prominente Fälle auf, sei es jetzt zum Beispiel, also Sebastian Wippel, der in Görlitz ja als Oberbürgermeister kandidierte und bei der Polizei Sachsen ist, oder Carsten Hilse, der AfD-Politiker, der da, von dem es diese schönen Bilder gibt, wie er am Rande einer Querdenken-Demo von der Polizei festgenommen wurde und danach ja es Streit darum gab, ob er ein gefälschtes Maskenattest vorgelegt, also Maskenbefreiung vorgelegt habe, auch Polizeibeamte. Und auch die Person, die sich damit rühmt, die Corona-Demos überhaupt erfunden zu haben, ist ja auch ein Polizeibeamter, der jetzt für die AfD in Sachsen für den Bundestag kandidiert. Und hinzu kommt natürlich, dass auch innerhalb der Polizei natürlich sehr viele Polizisten, mit denen ich gesprochen habe, dass sich teilweise wirklich sehr erschrocken gezeigt haben, wie viel Zuspruch diese Partei unter ihren Kollegen bekomme. Da gibt es natürlich, wie gesagt, keine Zahlen, aber das ist einfach vorhanden. Und diese Politik zielt ja mal zuweilen auch gezielt auf Menschen in der Polizei. Also es gibt von der AfD ja auch sogar ein eigenes Buch, warum Polizisten AfD wählen. Und in der gefordert wird, dass die Polizei wieder robuster ausgestattet wird und sich besser mehr Befugnisse bekommt, rigoroser vorgehen darf. Das bedient ja auch einfach eine gewisse Rhetorik und ein gewisses Selbstverständnis, das zumindest in Teilen der Polizei vorhanden ist. Und das sind wir wieder bei dieser hegemonialen Männlichkeit.
Karate, willst du noch was sagen, oder?
Nee, mir ist gerade nur noch ein anderes Feld eingefallen. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch aufmache. Genau, was ich mich auch noch gefragt habe bei dem Lesen deines Buches war, teilweise, worüber reden wir eigentlich und wie schwierig ist es eigentlich sozusagen überhaupt dieses Polizeiproblem in Deutschland zu evaluieren, weil es ja zum Beispiel über ganz viele Sachen einfach auch keine Zahlen und belegbaren Erhebungen gibt. Also ja. Wie kann man überhaupt sozusagen mit dem Problem von rassistischer oder struktureller Gewalt in so einer Institution umgehen, wenn alle Möglichkeiten verwehrt werden, da überhaupt Daten zu erheben?
Ja, ich bin mal gespannt, wie das werden wird, sobald wir das Bundesinnenministerium neu besetzt haben, was ja sehr wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres passieren wird. Ich hege keine großen Hoffnungen in diese angekündigte Studie, die jetzt doch noch passiert, die aber letztendlich nichts mit der ursprünglichen Rassismusstudie gemein hat. Was es eigentlich viel eher bräuchte, ist vor allem eine kontinuierliche Erfassung von Vorfällen, und die gibt es nicht. Die gibt es auch mit der Begründung nicht, dass das nicht zum Arbeitsbereich der Polizei gehört. Deswegen wird das nicht erfasst. Also das wurde so ernsthaft in der Antwort auf eine Bundestagsanfrage formuliert, dass so rassistische Diskriminierung nicht zum Arbeitsbereich der Bundespolizei gehört. Dementsprechend wird darüber keine Statistik geführt.
Ist das ein Schuldeingeständnis von Seiten der Polizei? Also die Verweigerung dieser oder Verhinderung dieser Datenerhebung?
Also es gibt eine Menge Polizeiforscher und Polizeiausbilder, die sagen, man forscht nicht, weil man Angst vor dem hat, was rauskommt. Ob die Angst berechtigt ist, weiß ich nicht. Es gibt Gründe dafür anzunehmen, dass zumindest Teile der Ergebnisse sehr unschön werden könnten. Das auf jeden Fall. Und es wird ja auch dafür getan, dass dass jegliche Form von Studienuntersuchung so verwässert wird, dass eigentlich keine kritischen Fragen gestellt werden.
Damit entzieht sich die Polizei eigentlich einer demokratischen Kontrolle, könnte man das so weit sagen?
Sie entzieht sich zumindest dessen, dass wir wirklich wissen, was da los ist. Und das ist natürlich auch ein Stück weit ein Entziehen der Kontrolle.
Dann,
deswegen, ich formuliere das ja auch so leicht. In der Trinkung, weil ich ja sage, die deutsche Polizei ist außer Kontrolle. Einfach weil sie nicht vernünftig kontrolliert wird, weil die Kontrollmöglichkeiten, die es eigentlich geben sollte, oder die greifen sollten, nicht so greifen, wie sie sind. Das fängt an bei fehlenden Beschwerdestellen, das geht an weiter über sabotierte Studien und dann natürlich auch die Weigerung, dass die Politik da nicht so alles als Generalverdacht abtut und sich weigert, möglicherweise auch strukturelle Probleme und Hintergründe zu sehen. Und deswegen sage ich, da ist ein Stück weit die Polizei außer Kontrolle.
Das ist doch ein schönes Schlussstatement fast. Und du hattest ja gesagt, Eiko, dass du eine Stunde Zeit hast, jetzt hast du eine Stunde 20 Zeit. Was wir natürlich sehr, sehr begrüßen und toll finden. Genau, gibt es von meinen anderen Mitmoderatoren noch irgendeinen Kommentar? Sonst machen wir vielleicht eine Pause gleich.
Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Total. Genau, auch danke meinerseits und alles Gute zur Veröffentlichung, die ja jetzt bald ansteht.
Ja, Freitag.
Genau, am Freitag, genau, das Buch von Eiko Kempen, Auf dem rechten Weg, Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei. Eiko, wir sind ja im Radio, möchtest du dir noch einen Song wünschen?
Die Bullen.
Und was möchtest du von denen?
Cops United.
Ach, sehr gut.
Ein Klassiker quasi.
Natürlich.
Dann vielen, vielen, vielen Dank. Und genau, dein Buch erscheint diese Woche im Europa Verlag, wenn ich mich nicht irre, Auf dem rechten Weg. Und genau, wir freuen uns sehr, dass du da warst und genau, machen jetzt eine Musikbegleitung und dann hören wir uns gleich wieder. Vielen, vielen Dank.
Alles klar. Ciao.
Ciao.